Guten Morgen.
Morgen.
Das Wetter lässt sich offenbar gut voraussagen, auch im Vorhinein, aber das ist eher die Ausnahme. Denn es ist eine triviale Wahrheit, dass man das meiste erst im Nachhinein voraussagen kann, nachdem die Dinge geschehen sind. Und dieses Bonmot bewährt sich nirgends so trefflich wie bei der Commodity Erdöl, wie beim Erdölpreis. Denn nichts ist so launisch und so volatil wie der Erdölpreis. Wer hätte beispielsweise im Jahr 2011 vorausgesagt, dass nach vielen volatilen Jahren der Erdölpreis zum ersten Mal 3 Jahre lang stabil sein wird? Und das bei etwa 100 Dollar. Nachträglich wissen wir, weshalb es so war, denn die Folgen einer politischen Revolution sind kompensiert worden durch die Folgen einer technologischen Revolution. Das heißt, die politische Revolution, die Arabellion, der Arab Spring, hat in Nordafrika die Erdölproduktion reduziert. Zusätzlich haben die Iran-Sanktionen das Ölangebot weiter nach unten gedrückt. Das hat keinen Ausschlag gehabt auf den Ölmarkt, weil wir doch gleichzeitig eine technologische Revolution in Nordamerika hatten, die Ölschieferrevolution, die die amerikanische Ölproduktion auf den Rekordwert von 10 Millionen Barrel am Tag erhöht hat. Und nun haben sich beide Wirkungen 3 Jahre lang neutralisiert. Und wer hätte diese 3 Faktoren Anfang 2011 vorhergesehen? Und selbst wenn man sie vorausgesehen hätte, wer hätte erwartet, dass sich diese Faktoren neutralisieren? Man kann also offenbar Dinge nur voraussagen, nachdem sie geschehen sind. Und keiner von uns hätte zum Beispiel vor einem Jahr vorausgesagt, dass bald der Islamische Staat ein Kalifat ausrufen würde. Und die wenigsten haben wohl das Ausmaß der Krise um die Ukraine und die Verschlechterung der Beziehungen mit Russland so vorausgesehen. Und wenn wir uns in einem Jahr wieder treffen, dann werden wir uns dann fragen, ja, was haben wir denn damals auf Nikosia nicht vorausgesehen, was in den vergangenen 12 Monaten geschehen ist. Mein Thema ist jetzt heute, gewinnt die OPEC den Preiskrieg? Wie verändert sich das amerikanische Schieferöl und wie verändert sich die saudische Ölproduktion? Und dann zum Schluss, wohl in der Fragerunde gehen, würde ich gerne eingehen auf die Entwicklung in Saudi-Arabien, die ich für unglaublich spannend halte, weil hier die Grundlagen für die Veränderung Saudi-Arabiens in den nächsten 20 Jahren gelegt werden und wir nach dem Arab Spring und der Arabellion die nächste große Veränderung haben, allerdings nicht zum Guten. Nun, ganz unwissend sind wir heute dennoch nicht. Die Halbierung des Ölpreises in den vergangenen 12 Monaten war vielleicht nicht in dieser Größenordnung vorher zu sehen, aber dass die Preise purzeln würden, das war den meisten Ölanalysten klar. Denn die OPEC hat den amerikanischen Freckern den Krieg erklärt. Die Saudis testen den Markt, überschwemmen den Markt mit Erdöl und praktizieren eine Politik, Marktanteile zu halten auf Kosten des Preises. Wir wollen den Marktanteil der OPEC bei mindestens 30% halten, egal welcher Preis da herauskommt. Die OPEC drosselt also den Preis nicht und hat die erste Runde des Preiskrieges gewonnen, denn ihr ist es gelungen, die Wachstumskurve des amerikanischen gefreckten Öls vorerst abflachen zu lassen. Auf der anderen Seite sind die Frecker erstaunlich zäh und flexibel, denn ihre Schieferfelder sind klein, sie können sie schnell vom Markt nehmen, schnell zum Markt zurückbringen. Hinzu kommt der technische Fortschritt, was sich in einer Zahl sehr schön erklären lässt. Aufgrund des Preissturzes bei Öl haben die amerikanischen Frecker die Hälfte ihrer Bohrtürme geschlossen, vom Markt genommen. Aber die andere Hälfte, die noch am Markt ist, hat ihre Produktion mehr als verdoppelt. Das heißt also, der technologische Fortschritt bei Fracking ist sensationell. Fracking wird jeden Tag besser, wird jeden Tag effizienter. Gestern war in der New York Times eine sehr schöne Geschichte über ein paar Felder in Texas und wie es denen mit einigen Innovationen gelungen ist, den Break-Even-Point für ihre Felder von 75 auf 60 Dollar zu senken. Es entsteht damit eine völlig neue Ölindustrie, eine völlig neue Ölwelt. Die alte Ölwelt ist die von Aramco, BP, Shell. Riesige Ölfelder, die man, wenn der Preis sinkt, nur langsam vom Markt nimmt. Wenn der Preis steigt, nur langsam, so wie ein Öltanker, wieder zurück in die, auf den Markt zurück in Betrieb nehmen kann. Die Produktionsmengen sind gewaltig und die Preisschwankungen sind es auch. Also diese beiden Welten, auf der einen Seite die alte Ölwelt der großen Ölmultis und auf der anderen Seite die vielen kleinen Ölschieferfelder in Amerika, das sind zwei verschiedene Ölwelten und Öltechnologien. Weshalb ist es so schwierig, Prognosen beim Öl abzugeben? Einfach weil es zu viele Variablen gibt in der Gleichung, auf die zu viele Unbekannte einwirken. Was heißt das? Nun, trivial ist die Aussage, dass das Öl, dass der Ölpreis eine Folge ist des Angebots und der Nachfrage von Öl. Das ist schlicht daneben gegriffen, weil verabschieden Sie sich von der Illusion, dass der Ölpreis irgendetwas zu tun hat mit verfügbarem Angebot, mit verfügbarer Nachfrage. Es sind ganz andere Faktoren, die da eine Rolle spielen. Nicht das, was physisch auf dem Markt da ist als Angebot und Nachfrage bestimmt den Ölpreis, das sind andere Faktoren. Wäre es nämlich so, dass Öl durch Angebot und Nachfrage bestimmt würde, wir hätten nicht diese Preisausschläge wie Fieberschübe, außer den Jahren 2011 bis 2014. Nun, Energie ist immer politisch, denn Energie entscheidet über das Wohlergehen der Völker und deswegen entscheidet, greift die Politik ein in Angebot und in Nachfrage. Blicken wir zunächst auf, wie Politik in das Angebot von Öl eingreift. Erdöl als Waffe, OPEC 1973, Russland heute, jedes Mal, um politische Ziele zu erreichen. Politisch auch die Entscheidung von Saudi-Arabien, den Ölmarkt zu überschwemmen, den Ölmarkt, den Ölpreis niedrig zu halten. Einerseits ja, um amerikanische Fracker zu treffen, andererseits aber auch, um politische Rivalen zu bestrafen. Iran, Russland, kommen wir darauf zurück. Politisch ist auch, dass die meisten OPEC-Länder den Ölpreis davon ableiten, wie viel Einnahmen sie brauchen, um ihre aufgeblähten Staatshaushalte zu finanzieren. Diese Länder stehen natürlich unter Stress. Russland, Iran, die brauchen alle einen Ölpreis von 100 Dollar pro Barrel. Es wäre eine politische Entscheidung, die Meerenge von Hormuz zu schließen. Und immerhin fließen dadurch jeden Tag 17 Millionen Barrel, das ist etwa ein Fünftel des Weltölverbrauchs. Und auch in den Vereinigten Staaten ist Erdöl in erster Linie Politik. Die Freigabe von Fracking war eine politische Entscheidung. Und offenbar ist die Unabhängigkeit bei Energie in Amerika ein höheres Gut als die Umwelt. Politik beeinflusst also das Angebot, aber auch die Nachfrage. Und das gilt vor allem in Europa. So ist es bei uns ein politisches Ziel, den Klimawandel zu beschränken. Denn wir haben erkannt, also welche katastrophalen Folgen ein fortgesetzter Klimawandel haben wird. Eine Zahl, die mich immer wieder erschreckt, ist, wenn sich an der Klimapolitik nichts ändert, werden wir 2050 100 Millionen Flüchtlinge haben auf der Welt, die fliehen müssen, weil ihre Länder überflutet werden. Denken Sie nur an Bangladesch. Und für viele europäische Staaten ist der Verbrauch fossiler Energie daher keine Option, weil die Aufnahmefähigkeit der Erde von CO2 einfach begrenzt ist. Und darauf folgt für die Politik, Anreize zu schaffen für Energieeffizienz, für Schaffung von Energieintensität, von erneuerbarer Energie. Also mich als Deutscher erfreut es natürlich, dass der Blitzkrieg, also der Renner unter den deutschen Fremdwörtern im Englischen, dass der Blitzkrieg abgelöst worden ist durch das Wort Energiewende. Also wir haben bereits zwei Faktoren, die den Ölpreis bestimmen. Markt, politische Macht und hinzu kommen drittens die Erwartungen. Wir erinnern uns noch alle gut an das Jahr 2008, als die Hedgefonds den Ölpreis von 70 Dollar pro Barrel auf 150 Dollar katapultiert haben, in wenigen Monaten. Was war geschehen? Den Hedgefonds gingen die Anlagemöglichkeiten aus. Sie entdeckten die Rohstoffe als neue Renditequelle, erwarteten Preissteigerungen, beteten darauf, setzten eine Preisspirale in Gang und der Preis war plötzlich bei 150 Dollar und das hatte gar nichts mehr mit dem verfügbaren Öl auf dem Markt zu tun. Wenn es also so kompliziert ist, wir haben also Markt, wir haben Macht, wir haben Erwartungen, wie soll dann noch irgendjemand im Vorhinein einen Preis prognostizieren? Das wäre schlicht eine Anmaßung von Wissen, ein großes Wort von Friedrich August von Hayek. Und bei aller Unwissenheit haben wir doch ein paar Trends, an denen wir uns orientieren. Und ich will da 10 Stichwörter zitieren aus dem gerade publizierten Energy Outlook von BP für das Jahr 2035. 10 Punkte, die uns als Orientierungshilfe dienen sollen. Erstens, und also dieser Energy Outlook von BP ist sehr, sehr seriös und eine der besten, sagen wir, Quellen für die Beschäftigung mit der Energie in der Zukunft. Das Weltbruttoinlandsprodukt soll sich in den nächsten 20 Jahren verdoppeln. Die Nachfrage nach Energie soll allerdings nur um 37% steigen. Zweitens, dieser Zuwachs entfällt zur Hälfte auf China und Indien und nur zu 4% auf die OECD-Staaten, auf die Industriestaaten des Westens. Der dritte Punkt, also Verdoppelung des BIP. 37% Energie, aber Zuwachs von CO2-Emissionen um 25%, also deutlich unter dem anderen, aber weiterhin ein Anstieg. Und 70% dieser CO2-Emissionen aus den Nicht-OECD-Staaten. Viertens, Fortschritte bei der Energieeffizienz lassen die Energieintensität dramatisch ansteigen. So sinkt die Energie, die aufgebraucht werden muss, um eine Einheit Bruttoinlandsprodukt zu schaffen, in den nächsten 20 Jahren um 36%. Fünftens, die Hälfte dieses Zuwachses an zusätzlicher Energie, die die Welt verbraucht, stammt aus nicht konventionellen Verfahren. Schieferöl, erneuerbare Energie, Ölsande. Sechstens, damit wir also nicht den Kopf in den Sand stecken, im Energiemix werden fossile Energieträger die bedeutendste Energiequelle bleiben. Öl, Gas, Kohle. 81% werden des Energiebedarfs decken, heute sind es 86%. Siebtens, die Vereinigten Staaten werden 2021 bei Energie unabhängig. Achtens, China löst 2025, also bereits in 10 Jahren, Europa als die größte Region für Energieimport ab. China wird der weltgrößte Ölimporteur und der weltgrößte Betreiber von Atomkraftwerken. Und das bedeutet neuntens, dass sich die Weltenergieströme verschieben von West nach Ost. Pivot to Asia, schwenkt nach Asien. 70% des dann gehandelten Energieträger werden auf Asien entfallen. Und zehntens, was sind die Unsicherheiten? Eine Unsicherheit ist, wann und wie stark flacht das Wachstum in China und Indien ab? Also die Prognosen sind in der nächsten Dekade China ein jährliches Wachstum 7% und in der zweiten Dekade nur noch von 4%. Zweitens, ergreift die Politik schärfere Maßnahmen, um den Anstieg der Treibhausgase zu reduzieren? Und drittens, führen Turbulenzen in den ölproduzierenden Ländern abermals zu einer Unterbrechung der Ölförderung? Und damit sind wir zurück bei der Politik. Ich will nun auf die beiden wichtigsten Akteure eingehen, Amerika und Saudi-Arabien. Zunächst die Vereinigten Staaten. Nie hat es in der Geschichte der Vereinigten Staaten einen größeren Anstieg der Ölproduktion gegeben als im vergangenen Jahr. 1,4 Millionen Barrel kamen zusätzlich auf den Markt. Damit trägt die Schieferölindustrie in Amerika bereits 4 Millionen Barrel zur Ausbringung von 10 Millionen Barrel in Amerika bei. 4 Millionen, das ist mehr als jedes OPEC-Land außer Saudi-Arabien. Im Vergleich, so einen dramatischen Anstieg der Ölproduktion hat es zuletzt, oder sagen wir ein robustes Wachstum der Ölproduktion hatte es zuletzt in den 80er Jahren gegeben, als in der Nordsee Öl gefunden wurde und im Golf von Mexiko. Diesmal waren es nicht neue Ölfelder, sondern neue Techniken, hydraulisches Fracking, horizontales Bohren. Und entscheidend ist in den letzten Jahren eben der technische Fortschritt, der diese Anlagen so viel effizienter macht, dass wir erinnern uns, zunächst hat es geheißen, der Break-Even-Point liegt bei 90 bis 100 Dollar, mittlerweile liegt er bei den meisten amerikanischen Feldern irgendwo zwischen 60 und 75 Dollar. Die Folge davon ist, dass heute nicht mehr Saudi-Arabien der Swing-Producer für Öl ist, sondern es sind die Vereinigten Staaten, die mit ihrem gefreckten Öl entscheiden, bestimmen, wohin es mit dem Ölpreis geht. Also Swing Producer bedeutet, dass man mit der Veränderung der Ölförderung den Ölpreis steuert. Damit haben sich die Verhältnisse umgekehrt. Die Saudis wollten früher mit ihrem Swing Producing einen sogenannten fairen Preis herstellen. Da war lange Ende der 90er Jahre 28 Dollar pro Barrel. Und dann stieg er auf 60 Dollar und heute sagen die Saudis, 75 Dollar sei ein fairer Preis. Aber entscheidend ist, dass die Saudis heute nicht mehr einen fairen Preis suchen, sondern den Preis drücken, zurzeit auf 65 Dollar. Und es scheint, als ob die Saudis und die Amerikaner gut mit 65 Dollar leben können. Die meisten Felder, die heute in Betrieb sind, sind aufgrund des technischen Fortschrittes in Nordamerika bei 65 Dollar profitabel und auch die Saudis können gut damit leben. Das heißt, die Saudis haben ein Ziel erreicht, den Anstieg des Frackings in Amerika einmal zu bremsen, aber andererseits haben Saudis und die Vereinigten Staaten ein gemeinsames strategisches Interesse, diesen Preis auf dieser Höhe zu halten. Das heißt, beide Länder führen einen gemeinsamen Preiskrieg. Beide Länder können 65 Dollar gut aushalten. Denn auf der einen Seite stehen Washington und Riad und auf der anderen Seite Russland und Iran. Und es gilt beide, und sowohl Washington wie Riad wollen beide Rivalen, also Russland und Iran, möglichst klein halten. Der saudische Ölminister Nuaimi zielte jüngst auf diese beiden Länder, als er bei einer Konferenz in Berlin sagte, ich zitiere, es ist nicht die Aufgabe Saudi-Arabiens, die Länder mit hohen Förderkosten zu subventionieren. Und damit meinte er eben Russland und Iran, sollten Länder mit Saudi-Arabien mit niedrigen Förderkosten in Vorteil sein. Saudi-Arabien und Amerika wollen also Russland und Iran bestrafen, denn beide unterstützen in Syrien das Regime Assad. Schließlich sollen auch die Iraner getroffen werden, bevor sie anfangen, nach der zu erwartenden Aufhebung der Sanktionen ihre Ölproduktion anfahren, sollen sie noch einmal getroffen werden. Denn die Iraner wollen in den nächsten 5 Jahren ihre Ölproduktion von 1,8 Millionen auf 3 Millionen Barrel erhöhen. Und Ölminister Zangane vor wenigen Tagen sagte, in den nächsten Jahren stehen Investitionen von 180 Milliarden Dollar in Öl, Gas und Petrochemie an. Saudi-Arabien will also nicht mehr Swing-Producer sein, denn die Saudis haben erkannt, dass ihnen das nichts mehr bringt. Früher, als der Preis sank und Saudi-Arabien Öl aus dem Markt genommen hat, damit der Preis stieg der Preis wieder. Wenn heute der Preis steigt, dann kommen Fracking-Unternehmen aus Amerika, die den Preis dauerhaft reduzieren, sodass dann die Saudis dauerhafte Marktanteile verlieren und dauerhaft eine Einnahmeeinbuße hinnehmen. Saudi-Arabien produziert zurzeit 10,3 Millionen Barrel am Tag. Das ist auch eine Rekordmenge. Und viele OPEC-Staaten drängen die Saudis allerdings erfolglos, die Produktionsmenge zu drosseln. Und vor ein paar Tagen hörte ich den omanischen Ölminister Romhi sagen, die OPEC-Staaten müssen nun in der OPEC eine Allianz gegen Saudi-Arabien schaffen, die OPEC quasi neu erfinden, damit wir als OPEC tatsächlich die Fördermenge zurücknehmen. Denn auch wir in Oman können mit diesem Preis nicht lange leben. Der Vorschlag ist unrealistisch und zeigt aber, wie blank die Nerven liegen. Ich will jetzt nur noch ein paar Thesen zu Saudi-Arabien formulieren, die wir dann in der Diskussion eingehen können. Ich habe jetzt 15, 20 Minuten gesprochen. Was sich zurzeit in Saudi-Arabien ereignet, halte ich also für wegweisend für die kommenden Jahrzehnte. Ein paar Stichdaten: Am 23. Januar bestieg Salman bin Abdelaziz Al Saud den Thron, nachdem sein Halbbruder Abdallah starb. Am 29. April setzte der neue König den Kronprinzen Mukrin ab und berief den Innenminister Mohammed bin Nayef zum ersten Kronprinzen und überraschend den erst 1985 geborenen Lieblingssohn des Königs, Mohammed bin Salman, zum zweiten Kronprinzen. Und der König nahm binnen weniger Tage Umbesetzungen vor, die in der Regierung und in staatlichen Unternehmen bis ins vierte Glied gingen. Das heißt also, die ganze Spitze Saudi-Arabiens wird von den Vertrauensleuten des Königs Abdullah gesäubert. Und was hier geschieht in Saudi-Arabien, ist kein Zufall, sondern über viele Jahre gut vorbereitet. Nun, die Thesen sind, diese neue Mannschaft, auch die einzige Frau im Kabinett zum Beispiel, wurde wieder ersetzt, oder Scharfmacher unter den Klerikern, die Abdullah entmachtet hatte, sind in ihren Positionen zurück. Also diese neue Mannschaft verfolgt zum einen eine ambitionierte Außenpolitik, die Verteidiger des sunnitischen Islams zu sein auf der einen Seite, aber auch andererseits die Ordnung des Pre-Arab Spring wiederherzustellen in der Region. Und das ist die Außenpolitik und die im Inneren die Zügel anzuziehen. Sicherheit hat Vorrang vor Reformen. In der Außenpolitik ist interessant, dass sich Saudi-Arabien weniger auf die GCC-Staaten stützt. Ich sehe eine Ablösung der Bedeutung der GCC-Staaten durch eine neue Achse Riyadh-Ankara, in die vielleicht auch Katar als der kleine Minenhund eingebaut wird. Und diese neue Achse Riyadh-Ankara soll das Vakuum in der Region füllen, das entsteht durch den Rückzug der Vereinigten Staaten. Die Vereinigten Staaten hatten sich ja bis 1979 in der Region sowohl auf Saudi-Arabien wie auf Iran verlassen. Aber damals waren die Amerikaner die Führungsmacht. Jetzt sind die Amerikaner draußen. Und wer jetzt in diesem Zweikampf zwischen Iran und Saudi-Arabien gewinnt, der ist die Führungsmacht am Golf. Das ist die eine Sache, die sich verändert hat. Die Amerikaner sind nicht mehr die Führungsmacht, die sich à la carte den einen oder anderen aussuchen. Und der zweite Unterschied ist, 1979 war die arabische Welt noch sunnitisch. Heute haben wir den schiitischen Bogen, der Jemen fällt in die Hände, nicht in die Hände, in den Orbit Irans. Und Saudi-Arabien will diesen Einfluss, dieses Vordringen Irans zurückdrängen. Und auch deswegen ist es entscheidend, also wer in dieser Zeit des Vakuums die Führungsrolle übernimmt. Eine These zur Innenpolitik. Es mag überraschen, die Besetzung zweier solcher relativ junger Kronprinzenübergang in die enkelte Generation. Mohammed bin Nayef, Jahrgang 1959, Mohammed bin Salman, Jahrgang 1985. Diese beiden sind aber, haben über viele Jahre sehr eng zusammengearbeitet. Ihre Väter waren die zwei Söhne, der 53 Söhne von König Abdelaziz, die am engsten zusammengearbeitet haben und die haben eng zusammengelebt. Das heißt, Salman war Nayef, der lange Innenminister war, war so eine Art Ersatzvater für Mohammed bin Salman. Und der neue erste Kronprinz Mohammed bin Nayef war so etwas wie der Lieblingsonkel des, der Lieblingsneffe des jetzigen zweiten Kronprinzen. Und während früher der Kronprinz so eine Art Charles Saudi-Arabiens war, der so sich auf die Thronfolge vorbereitet hat und so manchmal seine Manschettenknöpfe poliert hat, ist heute der Kronprinz eine wichtige Funktion, weil Saudi-Arabien so komplex geworden ist, dass viele Kompetenzen horizontal delegiert werden. Das heißt, der Kronprinz ist nicht nur ein König in Wartestellung, sondern ist einer, der in der Politik ganz entscheidende Kompetenzen hat. Und insofern ist es notwendig, dass dieses Trio eng kooperiert, dass sie zusammenpassen und sodass eine Politik aus einem Guss entsteht. Und also das hat keiner vorausgesehen, diesen Aufstieg von Mohammed bin Salman. Im Nachhinein können wir uns allerdings gut erklären. Leben wird Saudi-Arabien weiterhin vom Erdöl, denn ohne Erdöl wird es kein Saudi-Arabien geben. Und damit sind wir wieder beim Ölpreis. Also meine Prognose ist $75 über die nächsten Monate, vielleicht ein, zwei Jahre. Denn viele darunter hätten die produzierenden Staaten nicht genügend Anreize, in neue Felder zu investieren. Viele stiegen ja darüber, würden die Schieferfelder in Amerika sehr viel mehr produzieren. Doch wie gesagt, man kann Dinge nur prognostizieren, Vorhersagen, nachdem sie geschehen sind. Und meinen Kopf dafür werde ich erst in einem Jahr dafür herhalten, denn dann sind wir alle klüger. Danke Ihnen.